eines Jahres kann man ja auch mal am Ende der Bibel lesen. Und zwar über das Ende aller Zeiten nachdenken. Ich habe es gerne, wenn etwas chronologisch aufgebaut ist. Wenn es einen Anfang gibt, wenn es ein Ende gibt und wenn es dazwischen drin einen Spannungsbogen gibt und es baut sich alles so auf und am Ende schließt sich der Kreis. Und am Ende erkennt man, dass alles einen Sinn gehabt hat. Solche Geschichten liebe ich sehr. Und ich finde es interessant, dass ausgerechnet am Ende dieses Kirchenjahres ein Predigttext vorgeschlagen ist, der die Jahreslosung dieses Jahres beinhaltet, mit der wir uns am Anfang dieses Jahres auch schon beschäftigt haben. Darf ich mal wissen, wer von euch weiß, wie die Jahreslosung für dieses Jahr lautet? Wasser. Ja, 100 Punkte, Katharina, ganz genau. Das hätte ich Anfang der Woche nicht mehr sagen können. Katharina, willst du nochmal sagen?
Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des Lebens.
Des lebendigen Wassers?
Des lebendigen Wassers umsonst.
Ich sage es auch nochmal, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das war die Jahreslosung, hätte ich nicht mehr gewusst, aber ich erinnere mich, dass wir am Anfang des Jahres darüber nachgedacht haben und ich finde, es passt so ein bisschen in meine bibliothekarische Ordnung, dass wir am Ende des Jahres nochmal darüber nachdenken können. Prima. Ich lese den Text vor aus Offenbarung 21, die Verse 1 bis 7. Das neue Jerusalem. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird sein, denn das Ende ist vergangen, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird das alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Ich sehe was, was du nicht siehst, sagt Johannes und erzählt von einer Vision, die er von einem Engel bekommen hat. Er erzählt von einem neuen Himmel und einer neuen Erde und von der heiligen Stadt Jerusalem, die direkt vom Himmel herabkommt. Ein paar Verse weiter wird diese Stadt noch einmal genau beschrieben. Und ihr Mauerwerk war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Und dann wird verselang weiter erzählt, welche Edelsteine das alles sind. Alles sehr prachtvoll, alles sehr kostbar. Ganz klar, das ist eine Zukunftsvision. Das ist keine Beschreibung der Gegenwart. Und ganz klar, das hat etwas Symbolisches. Das kann man nicht zu 100% wortwörtlich verstehen. Ich könnte mir vorstellen, dass die heilige Stadt mit ihrem Gold und ihren Edelsteinen, mit ihrem Glas und Licht eine Vision ist für den Ort, an dem die Gläubigen einmal mit Gott zusammenleben werden. Dieser Ort ist so kostbar, so wertvoll, so prächtig wie Gold und Edelsteine. Dieser Ort ist so einmalig und in allem so, dass er die menschlichen Erwartungen bei weitem übertrifft. Gold und Edelsteine sind quasi wie ein Platzhalter für etwas, was man sich noch gar nicht vorstellen kann. Ich persönlich stelle mir diesen Ort ein bisschen so vor wie das Paradies, das am Anfang der Bibel beschrieben wird. Im ersten Buch Mose steht, wird berichtet, wie Gott Himmel und Erde erschaffen hat. Mit Land und Meer und Pflanzen und Tieren und dem Menschen. Und ich als große Gartenliebhaberin kann mir das Paradies ja gar nicht anders vorstellen als mit Bäumen und Blumen. Ich lese aus Mose, Kapitel 2, drei Verse. Und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilte sich von da in vier Hauptarme. Der erste heißt Pishon, der fließt um das ganze Land Havila, und dort findet man Gold. Und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Bedolach-Harz und den Edelstein Schocham. Gold und Edelsteine werden auch hier genannt. Alles ist sehr kostbar. Alles ist fast unvorstellbar. Alles ist heil, alles ist richtig, alles ist vollkommen. Gold und Edelsteine. So war es am Anfang. Und so wird es auch wieder sein. Hier schließt sich ein Kreis. Ich sehe was, was du nicht siehst, sagt Johannes und berichtet von der Hütte Gottes bei den Menschen. Hä, wieso Hütte, habe ich gedacht. Gerade wurde dieser Ort doch noch voller Gold und Edelsteine beschrieben. Das ist doch keine Hütte, das ist doch ein Palast. Meine Tochter Esther, die Griechisch versteht, hat mir gesagt, dass dieses Wort, was da im griechischen Urtext steht, für Hütte auch mit Zelt übersetzt werden kann. Das Zelt Gottes bei den Menschen. Das erinnert mich daran, dass Gott sein Volk Israel beim Auszug aus Ägypten in einem Zelt begleitet hat. Mose hat die 10 Gebote auf Steintafeln geschrieben. Diese Steintafeln wurden in eine besondere Holzkiste gelegt, die man Bundeslade genannt hat. Und um diese Bundeslade herum wurde ein bewegliches Heiligtum gebaut. In drei Teilen. Erst das Allerheiligste, da stand die Bundeslade drin. Dann kam drumherum das Heiligste und da drumherum noch der große Vorhof. Alles zusammen nennt man auch Stiftshütte. Aber es ist eigentlich nichts anderes als ein Zelt, das auf- und abgebaut werden konnte und das mitten im Zeltlager der Israeliten stand und mit dem Volk von Ort zu Ort weiterzog. Nicht das Volk ging dahin, wo Gott war, sondern Gott zog mit, wo das Volk hinging. Ich lese aus 2. Samuel, Kapitel 7. Habe ich doch in keinem Hause gewohnt, seit dem Tag, da ich die Israeliten aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, sondern ich bin umhergezogen in einem Zelt als Wohnung, sagt Gott. Gott hat auf engstem Raum mit seinem Volk zusammengewohnt, unmittelbar, direkt, sichtbar. So war es und so wird es auch wieder sein, die Hütte Gottes bei den Menschen. Hier schließt sich ein Kreis. Ich sehe was, was du nicht siehst, sagt Johannes und verheißt, dass Gott alle Tränen von den Augen der Gläubigen abwischen wird. Es wird keinen Tod, kein Leid, kein Geschrei, keinen Schmerz mehr geben. Ich weiß nicht, welche Tränen du in diesem Jahr geweint hast. Ich weiß nicht, welcher Schmerz tief in deiner Seele sitzt und dich nachts nicht schlafen lässt. Ich weiß nicht, mit welchem Tod du in diesem Jahr zu kämpfen gehabt hast. Aber ich kenne meine Tränen, ich kenne meinen Schmerz und den Tod, der auch um mein Leben herumschleicht. Die Frage steht im Raum, warum lässt Gott das zu? Und natürlich kann ich diese Frage nicht beantworten. Dieser Kreis schließt sich nicht. Hier bleibt eine Frage offen. Das ist noch ungeklärt. Luther hat gesagt, mitten wir im Leben sind von dem Tod umfangen. Kehr's auch um. Mitten in dem Tod sind wir vom Leben umfangen. Das ist ja auch eine Wahrheit. Wenn du in diesem Jahr mit dem Tod konfrontiert worden bist, dann versuch doch trotzdem das wahrzunehmen, was inmitten des Todes auch an Leben in deinem Leben zu sehen ist. Das ist eine Frage der Perspektive. Vielleicht hat der Tod im Moment einen großen Raum in deinem Leben. Dann wünsche ich dir, dass sich deine Perspektive mit der Zeit wieder ändern kann und du plötzlich wieder neu sensibel wirst für die Anzeichen des Lebens in deinem Leben. Johannes sieht, dass es den Tod eines Tages nicht mehr geben wird. Das ist auch meine Hoffnung. Was siehst du? Siehst du im Leben den Tod? Oder siehst du im Tod das Leben? Die Tränen, die wir weinen, sind Gott nicht egal. Im Gegenteil. Ich lese aus Psalm 56. Du hast die Tage meiner Not gezählt. Du hast meine Tränen gesammelt und in deinem Buch verzeichnet. Es gibt ein Buch, da stehen unsere Namen und dahinter die Anzahl unserer Tränen drin. Das bewegt mich. Vielleicht ist das nur ein Symbol, das mir zeigen soll, dass Gott mir zusagt: Ich sehe deine Not. Ich kenne deinen Schmerz. Deine Tränen sind nicht umsonst. Sie sind kostbar. Sie sind so kostbar, dass ich sie alle einzeln zähle und sammle. Aber ich stelle mir auch vor, dass dieses Wort für mich auch wortwörtlich gemeint ist. Vielleicht. Dieser Gedanke ist voller Trost und Hoffnung für mich, dass es im Himmel tatsächlich ein Buch gibt und dass darin mein Name steht. In meinen dunkelsten Stunden gibt mir das Hoffnung. Ich kann es vielleicht noch nicht sehen, aber ich glaube, dass sich eines Tages dieser Kreis auch schließen wird. Dann werde ich verstehen, was es mit Leid und Schmerz in meinem Leben auf sich hatte. Und dann wird das Buch zugeschlagen werden, weil keine Tränen mehr gesammelt und verzeichnet werden können. Dann wird es keine Tränen mehr geben. Ich sehe was, was du nicht siehst, sagt Johannes und verspricht dem durstigen Wasser aus der lebendigen Quelle. Denn dies alles sind Zukunftsvisionen, aber die Sehnsucht danach haben wir schon jetzt. Noch leben wir mit dem Tod, noch leben wir mit dem Schmerz und mit dem Leid. Aber wir haben eine Sehnsucht nach Heilen, wir haben eine Sehnsucht nach einem Leben ohne Leid, Schmerz und Tod. Wir sind durstig. Seid ihr durstig? Dann gibt es eine gute Nachricht. Gott will diesen Durst stillen. Zwischen Himmel und Erde steht ein Kreuz. Da hängt einer. Er hat Durst. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isoprohr und hielten es ihm an den Mund. Er hatte Durst, aber sein Durst wurde nicht gestillt. Und doch wurde er zur Quelle des lebendigen Wassers für uns. Bei Jesus werden die Verhältnisse oft auf geheimnisvolle Weise umgekehrt. Er hat aus dem Negativen etwas Positives gemacht. Jesus hat ausgerechnet mit seinem Tod das Leben erkauft. Wir sind alle dem Tod ausgeliefert. Aber wer Jesus annimmt, der bekommt das ewige Leben nach dem Tod geschenkt. Umsonst. Die Sehnsucht nach Leben, Lieben, Frieden und Freiheit wird gestillt. Leben in der Fülle, Leben aus der Quelle, Leben in ewiger Gemeinschaft mit Gott. Das ist die Verheißung, auf die die Gläubigen warten und an die ich glaube. Das Paradies mussten Adam und Eva durch eigenes Verschulden verlassen. Die unmittelbare Gemeinschaft mit Gott wurde dadurch zerstört. Diesen Fehler hat kein Mensch je wieder gut machen können. Bis der eine kam, der sagte: Ich werde diesen Fehler korrigieren. Und er hat quasi eine Brücke gebaut, die die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt hat. Und er hat dafür mit seinem Leben bezahlt. Wer das annimmt, der ist dabei. Wer Ja zu Jesus Christus sagt, dessen Name wird in das Buch des Lebens eingetragen. Mitglied bei Jesus Christus. Unterschrift eingetragen, steht da. Weil der eine gestorben ist, können alle leben. Hier schließt sich ein Kreis. Ich sehe was, was du nicht siehst, sagt Johannes und behauptet, wer überwindet, der wird das alles erleben. Wie kann ich denn überwinden? Vielleicht bedeutet überwinden, den Glauben nicht zu verlieren. Wie kann ich denn im Angesicht von Tod, Leid und Schmerz den Glauben nicht verlieren? Hoffnung ist da ein Stichwort. Dieser Text will uns ermutigen. Er will unserem Leben eine andere Perspektive geben. Eine Ewigkeitsperspektive, eine Hoffnungsperspektive. Er gibt Hoffnung auf ein Leben, so wie wir uns ersehnen. Er will uns sensibel machen, die Dinge hinter den Dingen zu sehen, die wir nicht sehen. Das ist die Haltung des Überwindens, eine andere Perspektive. Sage mir, was du siehst, und ich sage dir, welche Hoffnung in dir lebt. Siehst du den Tod oder siehst du das Leben? Das Geheimnis ist, dass dieser Text nicht nur eine Zukunftsvision ist. Already, but not yet, sagt der Engländer. Schon jetzt und noch nicht jetzt. Das meint auch Albert Frey, wenn er von dieser Zwischenzeit singt. Was wäre, wenn wir diese Zukunftsvision der heiligen Stadt Jerusalem quasi wie eine Folie auf unsere Stadt legen würden? Barnsdorf aus der Perspektive der Ewigkeit. Barnsdorf aus der Perspektive des Himmels. Was wäre, wenn man diese Perspektive der Hoffnung schon jetzt in unseren Augen sehen könnte, an unserem Handeln erkennen könnte? Wenn wir durch unsere Stadt gehen würden und die Schwachen stärken würden, mit Armen teilen würden, Boten des Friedens wären. Wenn wir Verlorene suchen würden, Wunden heilen würden und aufstehen würden für Wahrheit und Recht. Wenn die Gemeinde Jesu schon heute ein Vorgeschmack auf das himmlische Jerusalem wäre. Ein Ort, wo Menschen schon heute ein Stück vom Himmel erleben könnten. Weil Gott hier wohnt, mitten unter uns, die Hütte Gottes mitten in unserer Gemeinde. Weil er uns von seinem lebendigen Wasser zu trinken gibt. Weil er hier ist und unsere Tränen abwischt. Das ist die Vision. Ich sehe was, was du nicht siehst, sagt Johannes. Siehst du es auch? Amen.